HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Wir unternehmen heute gemeinsam eine Reise in die Arktis. Minus 38 Grad gilt dort als ganz okay. Bei minus 48 ist es auch schon richtig kalt. Und wir haben einen Hessen uns eingeladen. Michael Gutsche aus Fulda. Der ist Fotograf, macht fantastische Bilder in Großaufnahmen und hat teilgenommen an der größten Arktis-Expedition der Geschichte. Er hat sich auf einem Schiff einfrieren lassen im arktischen Packeis. Ein richtig fettes Abenteuer zusammen mit ganz vielen Wissenschaftlern. Die haben da gegrillt, die haben natürlich geforscht, die haben auch Karneval gefeiert. Und ob die auch Eisbären gesehen haben, das klären wir gleich hier im HR3 Sonntagstalk. Hier ist Ihre Eisprinzessin Bärbel Schäfer. Vielleicht, ja, ist es ja so, wir träumen davon, wenn wir im Fernsehen Berichte sehen von Menschen, die die höchsten Berge erklimmen, die tiefsten Unterwasserwelten erkunden oder die heißesten Wüsten durchqueren und mit ganz wunderbaren Eindrücken nach Hause kommen. Dann denkt man so auf dem heimischen Sofa, krass, das will ich auch. Übermorgen buche ich so eine Reise. Aber würde ich mich das auch trauen? Michael Gutsche aus Fulda hat's gemacht, er hat sich getraut und er ist heute mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk. Guten Morgen, Michael.
Schönen guten Morgen, Bärbel.
Du warst unterwegs mit der größten Arktis-Expedition der Geschichte, kann man glaube ich sagen. Und deine Kamera war natürlich dabei. Das Forschungsschiff Polarstern hat sich im arktischen Eis einfrieren lassen. Das haben wir alle in den Nachrichten mitbekommen. Eine irre Expedition, die ein Jahr lang gedauert hat. Michael, wie kommt man denn dazu, dabei zu sein bei so einem historischen Erlebnis?
Ja, das ist ganz einfach. Man bewirbt sich als Fotograf mit relativ geringer Hoffnung genommen zu werden. Und da habe ich einfach in den Fokus gestellt, dass ich im Groß- und Mittelformat fotografiere und dass meine Aufnahmen durchaus auch später mal für entsprechende Ausstellungen auf mehrere Meter Kantenlänge vergrößert, dann auch entsprechende Wirkungen zeigen.
Also das ist deine Spezialität, großformatige Abzüge. Wer sich das mal angucken will, kann natürlich auf deine Homepage www.michaelgutsche.com auch mal gehen. Da gibt es schon das eine oder andere Beispiel. Nun kann ich mir vorstellen, wenn man auf eine Expedition mitgeht, an der du ja über 2,5 Monate teilgenommen hast, wann ging es denn los für dich mit Vorbereitungen?
Ja, ich habe mich natürlich schon sehr lange darauf vorbereitet, bestimmt 6-7 Monate intensiv darauf vorbereitet, meine Kamera entsprechend präpariert, diese Temperaturen, mit denen wir da oben konfrontiert wurden. Ich war ja zu einer Phase auf der Expedition, in der es die absoluten Minusrekorde der gesamten Expedition dann gegeben hat. Also die Temperaturen sind dann gefühlt auf minus 58 Grad runtergegangen.
Oh mein Gott, wir hatten hier vielleicht mal minus 4, minus 6 im Januar. Aber über diese Vorbereitung möchte ich gleich ganz gerne nochmal mit dir sprechen, weil ich würde gerne nochmal wissen, wie bist du denn auf dieses Boot gekommen? Die hat sich ja einfrieren lassen. Du warst nicht von Anfang an dabei. Da kann man jetzt nicht sagen, okay, ich buche jetzt mal eine Fähre und mache dann einen Bootswechsel von der Fähre mal auf die Polarstern.
Also ich bin in den dritten Expeditionsabschnitt dabei gewesen. Mhm. Das war mitten im Winter sozusagen, als der Wechsel von uns stattfinden musste. Also ich bin im Grunde mit einer kompletten Austauschcrew an Wissenschaftlern und auch natürlich an Besatzung der Polarstern mit einem russischen Eisbrecher, der Kapitän Dranitsin, an die Polarstern herangeführt worden. Das war im Februar 2020. Die Zuführung war im Grunde schon ein Vorhaben an der Grenze des Machbaren. Wir lagen erstmal 2 Wochen in Lauerstellungen im norwegischen Fjord, weil auch in der Barentssee, die wir überqueren mussten, 8 Meter hohe Wellen waren. Und so ein Eisbrecher ist ein toller Eisbrecher, aber nicht besonders seetauglich auf hoher See.
8 Meter hohe Wellen. Also ich meine, da hattest auch du aus Fulda kommt natürlich kein Interesse dran und der Kapitän auch nicht, ne?
Das ist richtig. Also das Eis der zentralen Arktis im tiefen Winter zu durchbrechen und in die Nähe des Nordpols vorzudringen, denn das mussten wir. Dort lag die Polarstern eingefroren in dem arktischen Eis. Das hat bis zu diesem Zeitpunkt in der Tat noch niemand gemacht. Das war ein Novum und natürlich eine gewaltige Herausforderung, selbst für die besten Eisbrecher der Welt und die haben halt nur die Russen.
Was hätte schief gehen können, dass ihr die Polarstern, ich sag das jetzt mal so als Laie, gar nicht findet oder wusste man genau, wo die festgefroren ist?
Ja, natürlich, sie ist festgefroren, aber sie driftete ja im Eis. Ja, das ist ja die Transpolardrift, mit der dann das Packeis quasi von Sibirien nach Grönland driftet. Und in dieses Packeis war die Polarstern eingefroren und sie hatte natürlich keinen fixen Punkt, sondern sie hat sich bewegt. Und die Bewegung ist von der Natur vorgegeben. Da haben wir Menschen keinen Einfluss drauf gehabt und auch die Expeditionsleitung nicht. Und was dann eben passierte in der, sagen wir mal, kritischen Phase, als wir dann Gott sei Dank, erstens sind wir 2 Wochen zu spät aufgebrochen, um eben diesen 8 Meter hohen Wellen zu entgehen. Das heißt, wir waren etwas später dran und das Eis war schon etwas dicker. Die Eisgrenze war auch weiter südlich. Also wir hatten deutlich schwierigere Bedingungen als geplant. Und es war dann in der Tat so, dass die Spritreserven zu Ende gegangen sind. Der Eisbrecher hat einfach viel mehr Sprit benötigt.
Um das dickere Eis da zu durchbrechen wahrscheinlich, braucht er mehr Kraft.
Genau, geplant waren eigentlich 2 Wochen. Aus den 2 Wochen wurden 5 Wochen. Und es war in der Tat, bis eine gute Woche, bevor wir dann die Polarstern erreichen, waren wir in der Ungewissheit, ob wir das überhaupt schaffen werden, weil es noch nie ein Mensch gemacht hat.
Michael, ich merke schon, du bist ein Mann mit starken Nerven. Also genau der richtige Gast für mich hier im HR3 Sonntagstalk. Die Mosaik-Expedition mit der Polarstern und den ganzen Wissenschaftlern an Bord ist ja aufgebrochen, weil Forscher den Klimawandel einfach besser verstehen wollen. Du bist aufs Boot gekommen, hast dann dort nicht nur Karneval erlebt, sondern ganz, ganz viel andere. Darüber reden wir heute im HR3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit dir. Michael Gutsche aus Fulda ist über 2 Monate an Bord des Forschungsschiffes Polarstern im Eis der Arktis unterwegs gewesen. Eingefroren im Packeis hat sich das Forschungsschiff. Und die Wissenschaftler haben die Auswirkungen des Klimawandels untersucht. Und du, Michael, solltest als Fotograf praktisch dieses Mammut-Expedition ja begleiten. Und daraus wird vielleicht mal eine ganz schöne Ausstellung. Hat sich damit für dich eigentlich so eine Art Jugendtraum erfüllt?
Im Grunde ja, denn ich habe vor 30 Jahren mal ein ganz tolles Buch von Fridtjof Nansen, das ist ein norwegischer Forscher und Abenteurer gewesen, gelesen. Das nennt sich In Nacht und Eis und das ist also wirklich ein toller Expeditionsbericht. Denn dieser Fridtjof Nansen hat in der Tat das, was ich jetzt miterleben durfte, vor 125 Jahren schon einmal gemacht. Der ist auf die wahnwitzige Idee gekommen, um eben diese Transpolardrift des Eises nachzuweisen, sich mit einem Holzboot in das arktische Eis einfrieren zu lassen und mit 7 oder 8 Kumpanen über Jahre hinweg über den Nordpol zu driften. Und das hat mich damals so fasziniert, da habe ich gedacht, wow.
Und das muss man sich mal vorstellen mit einem Holzboot. Du hast ja gerade erzählt, wie ihr mit einem Eisbrecher da durch musstet. Die Temperaturen in den Minusgraden, minus 30, minus 40 Grad. Wie ist das dann, wenn man ankommt auf einem Forschungsboot? Wie sieht es aus auf so einem Forschungsboot?
Ja, also wenn man da das erste Mal dann in das Innere der Polarstern kommt, dann ist man schon irgendwie so ein bisschen geflasht. Das ist alles natürlich vollgespickt mit Technologie, mit Forschungsstationen, mit Laboren. Aber unabhängig von der ganzen Forschung muss natürlich auch der Tagesablauf aufrechterhalten werden. Das heißt, es gilt, über 100 Wissenschaftler und Besatzungsmitglieder zu verpflegen, entsprechende Unterkünfte bereitzustellen und natürlich auch in Seminarräumen dann Briefings zu machen und so weiter. Also es ist äußerst komplex und in den ersten Tagen, für mich war es das erste Mal, dass ich auf der Polarstern war. Viele der Wissenschaftler waren natürlich schon öfters mit der Polarstern unterwegs gewesen. In den ersten Tagen, also ich bin wirklich froh gewesen, dass ich einen ziemlich guten Orientierungssinn hatte, damit ich dann auch wirklich alles gefunden habe.
Zwischen all den Mikroskopen und Kabeln dann. Ja klar, du bist ja kein Wissenschaftler, du bist ja Fotograf. Du bist als Kreativer unter diesen Wissenschaftlern gewesen. Musste man sich da erstmal annähern oder vorstellen, vertrauen auch schaffen, denn du wolltest sie ja auch während ihrer Arbeit dokumentieren.
Ja, das ist natürlich eine ganz besondere Spezies Mensch sozusagen. Die Wissenschaftler sind natürlich extrem reflektierte, sehr analytische Menschen. Also ich muss sagen, ich habe vermutlich in meinem Leben und werde auch nicht wieder auf so einem kleinen Raum so viele intelligente Menschen treffen, die aber auch über ihren rein wissenschaftlichen Horizont hinausblicken. Und das hat doch sehr viele schöne und interessante Gespräche eröffnet und aber mir natürlich auch sehr viel tolle Einblicke in wissenschaftliche Zusammenhänge.
Ja, wahrscheinlich ändert sich dann eben auch nochmal der Blick auf Wissenschaft, was die eben für uns als Menschheit, als Gemeinschaft dann tatsächlich auch leisten. War dir eigentlich klar, dass du Teil einer historischen Mission bist?
Naja, klar, also sonst hätte ich mich auch nicht beworben. Aber ich denke mal, die ganze Tragweite dieser Expedition und vor allem auch die Dramatik des Klimawandels, die ist mir tatsächlich dort nochmal ganz, ganz anders vor Augen geführt worden, als ich das hier über Medien oder als interessierter Mensch, der natürlich sich auch mit solchen Zusammenhängen gerne beschäftigt. Also mein Einblick ist dann nochmal deutlich verbessert und Verständnis für die ganzen Zusammenhänge geschärft worden. Aber es war in der Tat, es war die größte Wissenschaftsexpedition aller Zeiten. 500 Wissenschaftler aus 20 Ländern. Das waren Atmosphärenforscher, Ozeanographen, Glaziologen. Das war mir alles im Vorfeld nicht ganz so bewusst. Chemiker, Biologen. Also das ist praktisch die Creme de la Creme der weltweiten Klimaforschung gewesen, die da versammelt war auf diesem Boot. Und die begleiten zu dürfen und deren Arbeit zu dokumentieren, das war eine Once-in-Your-Life-Experience.
Ich merke noch so leichte Gänsehaut. Ich habe es auf jeden Fall schon. Aber auch noch mal bei dir, wenn du dich mit mir jetzt und gemeinsam mit den HR3-Hörern und Hörern mit uns allen noch mal erinnerst, an was du tatsächlich gesehen hast, was dein Blick auf den Klimawandel verändert hat, das klären wir gleich mit dir an diesem Sonntagmorgen. Wir beamen uns heute in die größte Arktis-Expedition der Geschichte, die Mosaik. Ein Jahr hat sie gedauert, diese Expedition. Das Forschungsschiff Polarstern lässt sich an einer Scholle einfrieren und treibt mit dem arktischen ewigen Eis dann weiter, dem sogenannten Transpolardrift. Und in der ARD-Mediathek können Sie diese faszinierende Dokumentation darüber sich nochmal anschauen. Expedition Arktis heißt sie, ein Jahr, ein Schiff, im Eis. Und Michael Gutsche ist Fotograf und hat für die 2,5 Monate, die er auf dem Schiff war, diese super Expedition begleitet und ganz fantastische und faszinierende Fotos festgehalten. Die Wissenschaftler haben auf dem Schiff die Auswirkungen des Klimawandels erforscht und da gibt es ja eigentlich keinen besseren Ort als die Arktis. So nah am Klimawandel. Was ist dir denn, Michael, besonders aufgefallen?
Mir ist aufgefallen, dass selbst im Winter, und ich war ja praktisch wirklich in der kältesten Jahreszeit in der Arktis. Und wir reden jetzt hier von minus 40, minus 50 Grad. Da fällt es vielleicht dem Zuhörer jetzt schwer zu verstehen, wieso da Klimawandel im Winter auch stattfindet. Und in der Tat ist es aber so. Wir hatten das eingangs schon mal angesprochen, diese Expedition von Fridtjof Nansen vor 125 Jahren. Die haben natürlich dort auch schon sehr dezidierte Temperaturaufzeichnungen gemacht. Gerade im Winterhalbjahr sind die Temperaturen in der Arktis deutlich angestiegen, auch im Sommer natürlich. Man kann also über den Jahresdurchschnitt sagen, dass sich die Temperatur in der Arktis im Vergleich zu unseren Breitengraden mehr als doppelt so schnell erwärmt. In den letzten 30, 40 Jahren hat man sogar feststellen müssen, dass sich praktisch pro Dekade in der zentralen Arktis die Jahresdurchschnittstemperatur um 1 Grad erhöht. Das ist absolut dramatisch.
Das ist dramatisch und das hat ja Folgen für uns alle global, also nicht nur für uns Europäer, sondern auf der ganzen Welt. Merken wir das natürlich. Ob du sagst, wenn ich jetzt im Wohnzimmer quasi der Eisbären bin und das sehe, ob du dann dein Handeln auch änderst, das würde ich ganz gerne von dir wissen. Hat das Konsequenzen tatsächlich für dich?
Auf jeden Fall. Also sagen wir mal, es hat das nochmal intensiviert, was ich eigentlich schon in den letzten Jahren gemacht habe. Also ich versuche natürlich meinen sogenannten CO2-Fußabdruck immer weiter zu reduzieren. Ich habe jetzt hier in dem Haus, in dem ich lebe, heize ich mit Erdwärme. Der Strom für die Wärmepumpe wird mit Wasserenergie erzeugt. Das sind schon mal, sagen wir mal, für mich wichtige Punkte, um auch ein gutes Gewissen zu haben. Aber ich muss das noch intensivieren.
Wir können alle noch besser werden, Michael. Also du hast ja ganz klare Visionen, das hast du uns im Vorgespräch auch nochmal gesagt. Klar, Kühlschrank, alles aufessen, was dann eben auch da ist, weniger wegwerfen, weniger konsumieren, bewusster einkaufen, also Klamotten auch mal länger tragen, nicht jeden Trend sofort mitmachen. Das ist ja etwas, wo wir alle etwas verändern können und sollten.
Ja, und jetzt vielleicht auch durch Corona ist natürlich die Mobilität sehr stark eingeschränkt. Und meine Hoffnung ist, dass die Menschen jetzt nicht unbedingt, nachdem sie wieder die völlige Reisefreiheit haben, in der Welt herumchatten, sondern dass man sich einfach überlegt, muss ich jetzt unbedingt privat jedes Jahr irgendwohin eine Flugreise machen? Mhm. Geht das nicht auch in unseren Breitengraden? Und wenn ich mal privat fliege, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel über Atmosphäre CO2 zu kompensieren, also den Ausstoß.
Ich habe eben schon mal erwähnt, Karneval oder Fasching gibt es auch auf der Polarstern. Wir haben ja jetzt Februar, ja, Hochzeit des Karnevals. Haben die Wissenschaftler mit dir zusammen gefeiert? Hast du eine rote Nase mitgenommen oder haben die da sowieso alle eine rote Nase?
Ja, also ich bin persönlich jetzt nicht so der Faschingsfanatiker und war eigentlich ganz froh, in der Faschingszeit dann auch auf der Polarstern zu sein. Und in der Tat hat mich da der Fasching eingeholt. Du hast das eingangs erwähnt gehabt, es gibt ja eine tolle Dokumentation der ARD und da war natürlich auch ein UFA-Filmteam mit an Bord. Und der Kameramann, das war ein eingefleischter Jecke, sagen wir es mal so, rheinländische, aus dem Rheinland, ja, aus Köln. Und der hat tatsächlich begonnen, rheinländische Karnevalslieder mit den internationalen Wissenschaftlern einzustudieren. Das war gerade an einem Barabend, das muss man dazu sagen. Wir hatten so zweimal die Woche einen Barabend auf der Polarstern und waren vermutlich zu dem Zeitpunkt in der nördlichen Hemisphäre die einzige Community, die ungehindert sich getroffen hat. Die haben dann Karneval gefeiert und dann bin ich dann etwas genervt ein Stockwerk höher gegangen. Und da war dann das absolute Kontrastprogramm. Da saßen dann die Postdocs aus Schweden, Iran und China und die spielten Counter-Strike, ja, und haben sich gegenseitig virtuell erschossen. Dann bin ich nochmal 5 Treppen höher gegangen zur Brücke und da kämpfte dann der Kapitän mit diesen meterdicken Eismassen und hat immer wieder spektakuläre Rammfahrten eingeleitet und da ist dann für mich so die Grenze zwischen Virtualität und Realität verschwommen.
Also das verstehe ich. Unten die Polonaise, dann Counter-Strike und oben kämpft der Eisbrecher und alles an dieser Bar und wahrscheinlich alle Drinks on the rocks. Ist ja klar, wenn man in der Arktis an der Bar sitzt. Michael Gutsche ist Fotograf zum einen, aber auch Ausgebildeter. Das finde ich ja total verrückt. Eisbärwächter. Wie man das wird, erzählst du uns vielleicht gleich. Unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk, Michael Gutsche. Wir gehen weiter an diesem hr3 Sonntagstalk, weiter in die Arktis mit meinem Gast, der sich einen Jugendtraum verwirklicht hat. Michael Gutsche aus Fulda hat an einer Arktis-Expedition teilgenommen, der größten der Geschichte, mit seinem Job als Fotograf, aber eben nicht nur Michael, denn ihr habt euch ja im Wohnzimmer der Eisbären quasi so ein bisschen breit gemacht und du bist als Eisbärwächter vor der Expedition ausgebildet worden. Also warum war das denn notwendig?
Ja, das ist natürlich der Sicherheit geschuldet. Also wir sind ja in das Territorium des größten Landraubtiers der Erde vorgedrungen und Forschung findet ja in der Regel auf dem Eis statt. Also die Polarstern war ja nur unsere Homebase, wo wir gegessen und geschlafen haben, aber die Forschung musste ja auf dem Eis stattfinden und meine Fotografien natürlich auch im Schwerpunkt. Da ist es nicht ausgeschlossen, dass man eine Eisbärenbegegnung auf dem Eis hat. Das sind dann immer Grenzsituationen. Um damit professionell umzugehen, macht es Sinn, eine Ausbildung zum Eisbärenwächter zu machen. Es geht im Grunde um die Sicherheit, aber nicht nur um unsere Sicherheit, sondern auch die des Eisbärens. Ziel ist also, bei einer Begegnung mit dem Eisbären sich so zu verhalten, dass weder Mensch noch Eisbär zu Schaden kommen. Aber es ist natürlich schon so, dass man im äußersten Notfall von der Waffe Gebrauch machen muss.
Mhm. Und da hattest du deine eigene dann mit an Bord, ja? Bringst du die selber mit oder waren die an Bord der Polarstern?
Nein, es gibt da praktisch auf der Polarstern eine Waffenkammer. Da werden dann diese großkalibrigen Gewehre ausgeteilt. Das sind Repetiergewehre, die sind schon, also wir haben schon einen ordentlichen Durchschlag. Wir haben dann doch eine sehr professionelle Schießausbildung auch auf einem Bundeswehrschießstand in der Nähe von Bremerhaven gehabt. Mussten auch entsprechende Schießergebnisse natürlich vorweisen können, um dann auch den Schein sozusagen zu bekommen, als Eisbärwächter tätig zu werden. Es war auch eine theoretische Prüfung dabei. Da geht es einfach um Verhaltensweisen des Eisbärs, dass man genau weiß, wann man was zu machen hat. Und dann muss man natürlich auch am Ende cool genug bleiben, Denn wenn so ein Eisbär nur noch 30 oder 40 Meter von dir entfernt ist und der kann unglaublich schnell laufen, bis zu 45 Stundenkilometer, dann kann man sich ja ausrechnen, in wenigen Sekunden bei dir und du hast ein Repetiergewehr. Das heißt, du hast einen Schuss, dann musst du nachladen. Das heißt, der erste Schuss muss sitzen.
Okay, und das heißt, wenn ich einen Eisbär sehe, bleibe ich dann stehen lieber? Oder angenommen, ich habe jetzt kein Gewehr dabei. Was macht man dann? Ich stelle mir auch schwer vor, in diesem ganzen unterschiedlichen Schattierungen von Weiß einen Eisbär überhaupt zu erkennen.
Das ist sehr schwierig. In der Ausbildung wirst du geschult, wie du das möglichst früh erkennst bei unterschiedlichen Sichtverhältnissen. Aber es ist so, dass wenn wir, also Wissenschaftler, Fotografen oder auch Besatzungsmitglieder, die ja auf dem Eis gewisse Reparaturarbeiten machen mussten oder die Landepisten präparieren, solche Sachen, da ist immer ein Eisbärwächter dabei. Mhm. Und so dass ich also, wenn ich Eisbärwächter bin, bin ich nicht Fotograf. Das heißt, ich bin dann zu 100% Eisbärwächter.
Okay, weil ich kann mir natürlich vorstellen, du würdest lieber ein Foto des Eisbären schießen, als auf ihn zu schießen.
Ich sag mal, wenn ich von ihm ein Foto schießen würde, wäre es möglicherweise mein letztes. Also man muss wirklich dann sich darauf konzentrieren, diese Situation im Griff zu halten. Und es gibt verschiedene Optionen. Man kann den Eisbären, wenn er also weit von einem weg ist, gibt es gewisse Rückzugsoptionen. Wenn er schon in mittlerer Nähe ist, dann kann man ihn gegebenenfalls noch verscheuchen mit einer Signalpistole. Und okay, wenn er dann aber zu nah kommt und einfach auch Angriffsverhalten zeigt, dann ist eben die letzte Option der Schuss.
Und musstest du während der Expedition auf einen schießen oder habt ihr andere Tiere noch gesichtet?
Gott sei Dank musste ich nur auf Eisbären aus Pappe schießen. Die haben wir natürlich da auch immer auf dem Eis aufgebaut, um regelmäßig im Training zu bleiben. Ich hatte keine Eisbärbegegnung auf dem Eis. Das lag sicherlich daran, dass ich in einer Jahreszeit unterwegs war, wo sich die Eisbären in der Regel weiter nach Süden zurückziehen. In den Sommermonaten sind dann doch diverse Eisbärbegegnungen gewesen und ein, zwei dieser Begegnungen waren auch kritisch, also von der Distanz, sind aber professionell gemeistert worden und es ist zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen.
Michael Gutsche ist unser Gast des Tages heute im hr3 Sonntagstalk. Er hat Erkenntnisse, wie man mit den Eisbären umgeht, wenn die hungrig sind, wenn sie noch entsprechenden Abstand haben und wir vielleicht uns noch umdrehen und weglaufen können. Aber er war ja auf der Polarstern als Fotograf und deswegen, Michael, müssen wir nochmal drüber reden, was das für dich als Jäger nach fantastischen Motiven dann tatsächlich heißt, in diesem ewigen Weiß und in diesem ewigen Eis dann tatsächlich zu sein. Gleich mehr mit dir. Mögt ihr es gerne kalt? Mögt ihr Polarnächte oder mögt ihr lieber den Polartag? Denn wenn man in der Arktis unterwegs ist, heißt es entweder, es gibt nur Tag oder es gibt nur Nacht. 6 Monate das eine oder das andere. Immer am Stück. Michael Gutsche ist mein Gast heute und hat es als Fotograf bei der größten, aufwendigsten Expedition in die Arktis erlebt. Michael, welche Phase war deine? Tag oder Nacht?
Ja, ich war natürlich in einer Phase unterwegs, wo ich Gott sei Dank beides erleben konnte. Und das ist fotografisch gesehen vermutlich die spannendste Phase der gesamten Expedition gewesen. Denn ich war in der Übergangsphase zwischen Polarnacht und Polartag unterwegs. Mhm. Im Grunde ist es ja so, in der Nähe des Nordpols gibt es nur 2 Zustände, 6 Monate Nacht und 6 Monate Tag. Unterbrochen wird das Ganze von so einer 1- bis 2-wöchigen Dämmerungsphase. Da steht dann die Sonne 6 Grad unter dem Horizont. Das heißt, du hast den ganzen Tag diese blaue Stunde. Das ist für Fotografen natürlich der Hammer, weil das, was du hier dann ganz schnell fotografieren musst, weil diese blaue Stunde in Anführungszeichen nur wenige Minuten dauert, das hast du dort den ganzen Tag. Und irgendwann geht dann die Sonne das erste Mal auf.
Und, unglaubliches Naturschauspiel dann auch, ne? Und die Kraft der Natur hast du doch dann auch gespürt. Das stelle ich mir extrem beeindruckend vor. Ging es dir auch so?
Ja, mir ging es natürlich so, als ich das erste Mal wieder die Sonne gesehen habe. Aber für den Kapitän Schwarze, für den war es tatsächlich das erste Mal, dass er nach 6 Monaten wieder die Sonne gesehen hat. Der war nämlich seit Anfang der Expedition als Kapitän mit an Bord und für den war es wirklich ein extrem emotionaler.
Und schlägt sowas aufs Gemüt? Ich meine, wenn du das sagst, so lange ständig Nacht, hat das Konsequenzen, zum Beispiel für den Kapitän oder für andere eben auch?
Ja, unbedingt. Also du siehst ja auch wieder deine Umgebung. Ja, die Umgebung war ja im Grunde für dich zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, von der Sichtweise beschränkt auf die Scheinwerfer der Polarstern. Und plötzlich nimmst du diese Umgebung wahr. Und die Sonne, die wandert dann quasi so am Horizont den ganzen Tag um dich rum. Also wenn die dann einmal aufgegangen ist, geht die nicht 6 Monate nicht mehr unter. Und sie steht dann den ganzen Tag so tief, praktisch Sonnenuntergangsstimmung in den ersten 1-2 Wochen. Und dann geht sie vielleicht so auf 15, 20 Grad hoch, aber sie ist immer noch sehr tief und bietet ein weiches Licht. Also im Grunde das Schönste, was man sich als Fotograf braucht.
Perfekte Arbeitsbedingungen. Und du hast das wahrscheinlich auch genutzt und entsprechend viele Fotos gemacht. Es gibt ja fantastische Fotos, auch in diesem Scheinwerferlicht, in dieser ewigen Nacht, die ich sehr beeindruckend finde, wo man dann auch den Atem der Wissenschaftler sieht und natürlich auch dann mit diesem besonders weichen Licht. Also du hast alles genutzt oder hast du besonders viele Fotos dann im Innenraum aufgenommen, als es draußen so dunkel war?
Also als es draußen noch dunkel war, waren wir ja auf der Kapitan Dranitzin, also sind zugeführt worden sozusagen zur Polarstern. Und da habe ich in der Tat ein Fotoprojekt mit der russischen Besatzung begonnen, weil ich fand die so klasse. Die typische russische Seele, ein bisschen schwermütig, aber irgendwo auch unglaublich Arktik erprobt, muss ich sagen. Ja. Als ich dann auf der Polarstern war, habe ich schon mich natürlich konzentriert erstmal auf diese tollen Lichtstimmungen, als dann Tageslicht wieder zu sehen war. Ich hatte natürlich schon, also wir reden jetzt vom Schlaraffenland für einen Fotografen. Auf der einen Seite, die Motive haben das in der Tat hergegeben, aber die Außenbedingungen waren wirklich brutal. Also ich habe noch nie in meinem Leben bei minus 58 Grad fotografiert.
Oh mein Gott.
Ich habe ja nicht mit so einer Sofortbildkamera fotografiert, sondern mit einer sehr, sagen wir mal, aufwendigen, schweren Kamera, die auch nicht sehr handlich ist, mit Stativ, mit 7, 8 Objektiven, die ich wechseln musste, mit einem Kamerabody mit 150 Millionen Pixel, der hat also den Strom nur so gefressen. Und wenn dann bei dieser Kälte, also musste ich mit allen Tricks sozusagen.
Du hattest eine Heizdecke für deine Schätze. Du hast sie natürlich auch in die Wärme gepackt, deine kostbaren Instrumente. Wir müssen gleich mal über diese enormen Bedingungen, Arbeitsbedingungen für dich und alle anderen reden auf der Polarstern. Und trotzdem habt ihr es ja irgendwie noch geschafft, draußen auch zu grillen bei minus 30 Grad. Verrückte Tour, die du da mitgemacht hast, lieber Michael Gutsche. Wir reden gleich weiter hier im hr3 Sonntagstalk. Ich freue mich, dass du heute mein Gast des Tages bist. Mein heutiger Gast im hr3 Sonntagstalk hat an einer außergewöhnlichen Arktis-Expedition teilgenommen. Er war auf dem Forschungsschiff Polarstern ein Jahr unterwegs, eingefroren im arktischen Eis. Auch ich mag Husky-Touren in Lappland und habe auch dort schon das Polarlicht gesehen, diese zig Schattierungen von Weiß erlebt. Natur so atemberaubend schön. Wenn ihr noch mal Lust habt auf eine tolle Dokumentation, dann schaut mal rein in die ARD-Mediathek Expedition Arktis. Ein Jahr, ein Schiff im Eis. Und lieber Michael Gutsche, es war eine große wissenschaftliche Expedition, die größte überhaupt und die einzige auf der Welt, weil eben systemrelevant. Ihr habt euch ja mit dem Klimawandel beschäftigt, beziehungsweise die Wissenschaftler. Alle anderen Expeditionen waren ja wegen Corona abgesagt. Und die ganze Welt kämpft mit der Pandemie. Kein Corona an Bord der Polarstern, oder?
Also der Coronavirus hatte keine Chance, zu uns vorzudringen, denn wir sind im Grunde gestartet, also mein Expeditionsabschnitt, als Corona in Europa quasi erst begonnen hat, in Italien sich breit zu machen. Und wir sind davon unberührt geblieben.
Habt ihr denn mitbekommen, was sich für uns alles verändert hat in unserem Alltag?
Ja, natürlich. Also wir waren auch sehr beunruhigt. Also wir haben uns zeitweise tatsächlich so ein bisschen wie auf einer modernen Arche Noah gefühlt, weil wir nicht wussten, was mit der Menschheit passiert. Und wir wussten nur eins, wir da oben sind vor Corona geschützt. Aber Corona hat dann doch einen nicht unerheblichen Einfluss auf die gesamte Expedition gehabt, weil man hat ja mit allem gerechnet, mit allen, sagen wir mal, kritischen Situation, aber mit einer globalen Pandemie hat kein Mensch gerechnet und das hätte dann fast am Ende die Expedition noch zum Scheitern gebracht. Es ist dann tatsächlich der Bundesregierung und dem Forschungsministerium zu verdanken, dass man gesagt hat, diese Expedition ist systemrelevant und die wird durchgezogen.
Und es haben ja auch viele, viele Wissenschaftler aus ganz vielen Ländern teilgenommen. Wie viele Nationen waren denn an Bord?
Also es waren insgesamt Wissenschaftler aus 20 Nationen an Bord. Chinesen, Amerikaner, Europäer, Iraner, Afrikaner. Also so eine wissenschaftliche Community, die auch alle an einem Strang ziehen. Das wünscht man sich natürlich auch ab und zu für die Politik.
Allerdings. Und wenn du sagst, es ist so ein bisschen wie die Arche Noah, stimmt das ja auch. Von allen Kontinenten waren dann tatsächlich auch Wissenschaftler da. Nun muss man aber klarstellen, Michael, die Polarstern ist ja kein Kreuzfahrtschiff. Wie komfortabel ist das denn? Und hast du dann als Fotograf eine Einzelkabine bekommen oder habt ihr euch so eine Art Schlafraum geteilt?
Die Polarstern ist nicht so komfortabel wie ein Kreuzfahrtschiff, das ist sehr klar. Sie hat ja auch einen ganz anderen Schwerpunkt und sie ist vollgepfropft mit wissenschaftlichem Equipment. Also man muss entsprechende Abstriche machen. Aber wir hatten alle zumindest zwei Bettkabinen. Insofern hatte man da so eine gewisse Privatsphäre. Aber was auf einem sehr hohen Niveau war, war das Essen. Die Essenszeiten waren auch so ein bisschen das Tagesgerüst an Bord.
Habt ihr selber gekocht oder gab es einen Koch? Gab es so eine, wie in der WG, so eine Absprache, heute ist der Michael dran und morgen die Kollegen aus China und übermorgen die aus Afrika?
Also die WG-Absprachen haben wir nur bei den Barabenden getroffen. Da hat man dann, in der Tat ist man dann eingeteilt worden als Barmaid. Aber gekocht wurde für uns. Wir hatten einen super Koch, den Sven. Der hat, glaube ich, auch seine Kochkunst in führenden Hotels in St. Moritz erlernt und ist dann vom Polarbacillus befallen worden und seitdem eben auf dem Polarstern.
Und sag mal, 4 Tonnen Kartoffeln an Bord und dann geht euch das Salz aus? Wie kann das denn sein?
Naja, gut, klar. Das kann schon mal passieren. Der Sven, der Küchenchef, war dann doch schon sehr frustriert, kann man sagen, weil ohne Salz zu kochen ist im Grunde kaum möglich.
Was habt ihr gemacht? Habt ihr ein Loch gebohrt und irgendwie aus Meerwasser Salz getrocknet?
Er ist zu den Ozeanographen ins Labor gegangen und die haben dem im Windeseile so eine kleine Meerwasserentsalzungsanlage gebaut, also die er dann in der Küche praktisch zur eigenen Salzgewinnung nutzen konnte. Und dann war das Ganze erledigt. Also da sieht man auch, da sind schon pfiffige Typen an Bord gewesen.
Ja. Also da lohnt sich das natürlich schon, wenn man mit schlauen Leuten unterwegs ist. Also da musst du mir noch gleich ganz kurz erklären, weil wir grillen ja alle gerne, wie man bei minus 30 Grad draußen grillt und wie ihr bzw. der Sven das gelöst hat. Und über diese Temperaturen überhaupt. Also wie fühlt sich Kälte an? Das können wir ja gar nicht erahnen. Vielleicht kannst du uns das beschreiben, lieber Michael Gutsche. Du bist Fotograf, auf deine Website kann man schauen und einfach Eindrücke sammeln von dieser fantastischen Reise. Gleich mehr mit uns über das Eis und die Kälte hier im HR3 Sonntagstalk. Die Wissenschaftler waren unterwegs zu einer der größten Arktis-Expeditionen aller Zeiten und brauchten natürlich jemanden, der die Expedition dokumentiert und Fotos macht. Michael Gutsche hat diese Aufgabe übernommen und das eben in einer sehr lebensfeindlichen Umgebung. 3 Monate an Bord des Schiffes Polarstern bei unglaublichen Minusgraden. Und du hast es schon mal gesagt, ihr habt gegrillt bei minus 30 Grad. Wie geht das? Nimmt man da Kohle oder was?
Ja, in der Tat mit Kohle. So ganz konventionell. Und als der Grillabend angekündigt wurde, habe ich erst gedacht, ich traue meinen Ohren nicht. Denn draußen waren es in der Tat zu dem Zeitpunkt so zwischen 30 und 35 Grad minus. Aber das ist dann gemacht worden. Man hat das scheinbar schon ab und zu mal gemacht. Es gab scheinbar Erfahrungswerte und es hat auch funktioniert.
Und was gab es?
Sehr interessant. Also man hat die Wurst auf den Grill gelegt. Und dann ist man aber erst noch mal schnell reingegangen, weil einem sonst die Hände zugefroren wären. Und so nach 3 Minuten ist man raus, hat sie umgedreht, wieder rein. Das war wunderbar. Also das Grillergebnis war wie in unserem Breitengrad.
Wie zu Hause. Kannst du uns das beschreiben, wie sich das anfühlt? Minus 40 Grad, minus 30 Grad?
Wenn man zumindest in der Jahreszeit, in der ich unterwegs war, also praktisch in der kältesten Zeit der gesamten Expedition, wenn man da rausgeht, dann muss man sich im Grunde anziehen wie so ein Astronaut. Ja, man geht erstmal durch so eine Schleuse durch, da hat man so einen speziellen Overall, dann hat man 3 Unterhosen drunter und im Grunde darf nichts außer deinen Augen rausgucken, weil alles erfrieren kann. Hm. Und als Fotograf muss man natürlich seine Hände einsetzen können. Ich hatte mir dann so beheizbare Handschuhe organisiert. Die haben auch in der kalten Phase funktioniert, sind allerdings dann so ab Mitte März ausgefallen, aber da waren es auch nur noch minus 30 Grad und ich konnte dann...
Nur noch, hast du gerade gesagt. Aber was heißt das, beheizbare Handschuhe? So, als wenn wir früher, muss man jetzt sagen, Skifahren mal gegangen sind und haben uns dann so ein Wärmepad so in die Handflächen gelegt, was durch die Bewegung dann warm wird, oder haben die nochmal eine andere Zufuhr von Wärme?
Die hatten einen Akku, den ich dann geschützt unter dem Overall getragen habe und damit hat es ganz gut funktioniert.
Du arbeitest ja, du hast es gerade gesagt, mit deinen Händen und Equipment ist ja auch empfindlich. Musstest du besondere Vorkehrungen auch für deine Kameras dann tatsächlich treffen?
Ja, ich bin im Grunde ein bisschen so in ein unbekanntes Terrain vorgestoßen, weil der Kamerahersteller, wie gesagt, ich habe mit einer Mittelformatkamera fotografiert und mit einem 150 Millionen Pixel Back, das braucht unglaublich viel Strom. Der Kamerahersteller hat einfach gesagt, das geht nicht. Wir haben keine Erfahrungswerte mit unserer Kamera, die über minus 15, minus 20 Grad hinausgehen. Insofern habe ich viele, viele Vorkehrungen getroffen. Unter anderem habe ich mir eine Powerbank organisiert, die ich unter dem Overall getragen habe und wenn ich dann draußen fotografiert habe, habe ich die zur Unterstützung der Akkus quasi hinzugeschaltet. Das hat gut funktioniert und hat sicherlich das überhaupt in der kalten Phase zumindest es ermöglicht zu fotografieren. Die Hände sind schon öfter mal gefühllos gewesen. Es hat leidlich funktioniert. Ich habe dann auch beim Fotografieren die Gesichtsmaske häufig abgezogen, weil ich einfach sonst nicht vernünftig fokussieren konnte.
Aber hast du Erfrierungen davongetragen oder hast du noch die Nase im Gesicht?
Ich hatte immer regelmäßig leichte Erfrierungen und habe dann auch immer mal so einen Tag, so einen Ruhetag eingelegt, wo ich dann nur an Bord fotografiert habe, bis dann die Erfrierungen wieder so ein bisschen zugeheilt waren und dann erst bin ich wieder rausgegangen.
Ganz kurz, wie sieht eine leichte und wie sieht eine schwere Erfrierung aus?
Also es gab keine schweren Erfrierungen an Bord, weil alle Leute, sagen wir mal, entsprechend gebrieft waren. Aber ja, das ist so, es gibt mehrstufige Erfrierungen und bei schweren Erfrierungen muss amputiert werden, gell? Das wäre natürlich dramatisch gewesen, obwohl wir ein Krankenhaus an Bord hatten und eine Chirurgin, aber die hat Gott sei Dank sich mit schwereren Erfrierungen nicht beschäftigen müssen.
Gut, dass ihr alle vorsichtig wart. Da müssen wir gleich nochmal klären, ob du als Kreativer unter lauter Wissenschaftlern eben konkrete Aufträge hattest für diese Expedition oder ob du eben frei deine künstlerische Freiheit tatsächlich auch ausleben konntest. Michael Gutsche ist unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk und wir reisen gleich in die Arktis und fragen uns vielleicht auch nochmal, was können wir alle tun in unserem Alltag, um solch ausnahmslos schöne Orte dann tatsächlich auch für die Menschheit zu erhalten. Ich bin Bärbel Schäfer, guten Morgen. Leider geht unsere gemeinsame Reise in die Arktis so langsam zu Ende. Und mein Gast heute, Michael Gutsche, war ja als Fotograf an Bord der Polarstern, um eben mit Wissenschaftlern zusammen, die an der Erforschung des Klimawandels und seinen Auswirkungen in der Arktis eben waren, dabei zu sein. Und Michael, du hattest wahrscheinlich den spannendsten Job deines Fotografenlebens erlebt. Du hast uns heute daran teilnehmen lassen. Hast du denn von den Wissenschaftlern ganz konkrete Aufträge bekommen, was du dort fotografieren und festhalten solltest? Oder hattest du völlige künstlerische Freiheit?
Also ich hatte glücklicherweise mehr oder weniger die komplette künstlerische Freiheit zu fotografieren. Wichtig war, dass ich eben die Expedition entsprechend dokumentiere und dazu gehört natürlich auch die wissenschaftliche Arbeit. Das bedeutet, dass man sich so ein bisschen eindenken muss in die verschiedenen Teildisziplinen, die dann auf dem Eis eben ihre Messungen und wissenschaftlichen Ergebnisse eben gesammelt haben. Da habe ich schon versucht, so einen Querschnitt durch die einzelnen Wissenschaftsdisziplinen zu machen. Mhm. Also das war mir wichtig und das Ganze natürlich auch dann noch garniert mit Aufnahmen dann in den Labors der Polarstern im Innenbereich.
Und es ist ganz klar, deine Fotos dokumentieren natürlich auch den Kampf der Klimaforschung und das, was du abbildest, ist eben nur eine ganz, ganz hauchdünne Schicht. Und was mit dieser Schicht passiert, wenn wir alle nicht aufpassen auf das Klima, ist was?
Also das hast du ganz richtig gesagt, dass diese Landschaft, diese Eislandschaft, die du auf meinen Bildern siehst, das ist im Grunde keine Landschaft, sondern eine hauchdünne Eierschale auf dem 4000 Meter tiefen Atlantik. Und dieses arktische Eisschild, wie man es nennt, das wird eben immer dünner und auch in der Flächenausdehnung immer geringer. Und das ist eigentlich das Dramatische für den Klimawandel, denn dieses Eisschild hat einfach eine gewisse Reflexionsfunktion. Das heißt also, die Wärmestrahlung der Sonne wird quasi in das Weltall zurückgestrahlt. Aber wenn dieses Eis eben nicht mehr da ist und nur noch der Atlantik, also Meerwasser da ist, dann wird eben diese Wärme absorbiert. Und das hat dann einen enormen Einfluss auf das Weltklima, weil im Grunde dann die globale Erwärmung extrem angeheizt wird, weil das Eisschild, das arktische Eisschild nicht mehr da ist. Und das ist im Grunde das Tragische. Insofern haben meine Fotografien auch eine gewisse Gesellschaftskritik. Ich zeige eine traumhafte Landschaft, die wir gerade dadurch, dass wir CO2 ausstoßen und andere Treibhausgase als Menschen im Turbotempo zerstören. Und das ist in der Tat sehr, sehr schade und für die Menschen tragisch.
Du zeigst eine fragile Landschaft und die ist eben nicht selbstverständlich. Wie du gerade auch sagst, müssen wir alle dafür etwas tun, deine Bilder sehen, nachzuschauen unter michaelgutsche.com. Zwei Fragen mit einer Bitte um eine ganz kurze Antwort habe ich noch. Wehmut am Tag der Abreise. Irgendwann war der letzte Tag auch für dich. Was hast du gespürt?
Wehmut auf jeden Fall, aber wenn man so lange von zu Hause weg ist und in so einer unwirtlichen Umgebung tagtäglich arbeitet, freut man sich auch mal wieder auf eine grüne Wiese.
Okay, und was ist das Erste, was du zu Hause wieder gemacht hast in Fulda?
Ich bin erst mal zum Friseur gegangen, weil meine Mähne war etwas
Weil ihr eben Corona nicht miterlebt habt, wisst ihr nicht, wie man sich selber die Haare schneidet. Das können wir ja mittlerweile alle. Wenn heute das Telefon klingelt, Michael, und dich nochmal jemand fragt, hallo, wir fahren wieder ins Eis, was antwortest du?
Bin dabei.
Okay, ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ganz, ganz lieben Gruß. Vielen Dank für diese fantastischen Bilder, die natürlich auch eine hohe Sensibilität in sich haben, weil Eis ist fragil und unsere Natur ist fragil. Vielen Dank für deine Einblicke in deine Reise mit der Polarstern. Tschüss.
Danke, tschüss. Ganz herzlichen Dank auch.
HR3. Zu Hause in Hessen.